erzählt, man sieht hier ein Bild aus einem Tagebuch, Reisetagebuch, und hat sich eigentlich eines dieser ersten 5 Sphingomanometer nach Baltimore geholt und hat eigentlich Assistenzärzte angewiesen, während seiner Operation den Blutdruck zu messen. Auch von ihm ist eigentlich das erste präkordiale Stethoskop. Damit wurden eigentlich die Patienten während Operationen monitorisiert. Es ist damit sicher kein Zufall, dass die Neurochirurgen mit diesem Monitoring während Operationen und auch postoperativ sicher Pionierarbeit geleistet haben. Entsprechend war es ihm durch seine Beobachtungsfähigkeit, durch sein Monitoring möglich, überhaupt diese Cushing Response zu beschreiben. Sie kennen das bei exzessivem ICP-Anstieg, vermittelt über einen Druck auf die Medulla oblongata, Tractus solitari, diese extreme vegetative Reaktion mit hypotensiver Krise, Bradykardie, Rhythmusstörungen, die wir erleben, wenn die Patienten mit einer transtemporellen oder vor allem transforaminalen Herniation versterben. Nun, Sie wollen von mir heute nicht die Reaktion vom Kopf auf Herz, sondern Sie wollen von mir die Reaktion vom Kopf auf Bauch hören. Auch da gibt es Interessantes in der Neurointensivmedizin. Und zwar möchte ich vor allem diesen Zusammenhang fokussieren, ICP-Anstiege, Anstiege des intraabdominalen Druckes, der für uns vor allem auch therapeutisch in der ICP-Therapie in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Ganz kurz Überblick, ich möchte zuerst für alle, die nicht in diesem Fachbereich zu Hause sind, etwas noch über ICP-Anstiege, Hirne, den Pathophysiologie sagen, schlussendlich auf diese Zusammenhänge kommen. Soll man und wie kann man den intraabdominalen Druck monitorisieren und was sind das für uns für therapeutische Schritte, die wir einleiten können, wenn wir uns Sorgen um diesen IAP machen? Das ist etwas probedeutisch, bitte entschuldigen Sie, aber ich denke, es ist grundsätzlich recht wichtig. Was ist überhaupt Hirndruck? Wie kommt es zu erhöhtem Druck im Kranium? Letztlich ist es, außer wenn eine direkte Raumforderung im Sinne eines Tumors oder einer Blutung da ist, ist es Hirnödem. Hirnödem hat Papius eigentlich primär definiert als Zunahme des Hirnwassergehaltes. Entsprechend nimmt das Gehirn Gewebevolumen in diesem geschlossenen Druckkompartiment des Kraniums zu. Schlussendlich steigt der intrakranielle Druck, wenn die Reserveräume aufgebraucht sind. Ganz kurz, Hirnödem-Typen, Wassergehirnödem, basierend auf einem Blut-Hirn-Schranken-Defekt, Prototyp, hier eine kleine Metastase mit massiv Ödem, auch Abszesse, sind eigentlich typisch mit diesem vasogenen Hirnödem recht gut, weil spezifisch zu behandeln durch Steroide, die eigentlich die Blut-Hirn-Schranke mehr oder weniger wieder abdichten. Viel maligner das zytotoxische Hirnödem, vor allem bei Ischämie, auch bei Schädel-Hirn-Trauma, dann als gemischter Typ auftretend, weniger gut zu behandeln, Steroide nützen nichts, kann eigentlich nur unspezifisch hier zum Beispiel bei einem malignen Mediainfarkt mit einer dekompressiven Kanektomie behandelt werden. Der dritte Typ, das interstitielle Ödem, eine rein mechanistische Pathophysiologie, es gibt eine Liquorabflussstörung, aus welchen Gründen auch immer, es führt zu einer Mikrodiabetese hier in einer T2-geschichteten MR sehr gut so erkennbar, recht gut behandelbar, weil eben auch reines mechanisches Problem durch eine Ventrikeldrainage oder durch eine Schand. Nun, wenn tatsächlich das Hirngewebe schwillt, so gibt es wenig Platzreserven in dieser Schädelkapsel drin, die sich eigentlich nicht ausdehnen kann. Die Volumina in dieser Kapsel sind vergeben. Wir haben gut 1 Liter Hirngewebe, das kann eben zunehmen bei Hirnödem. Wir haben etwa 150 Milliliter Liquor und schlussendlich ist das dritte Volumenkompartiment vergeben als Blutvolumen auch von ca. etwa 150 Milliliter. Auf dieses Blutvolumen komme ich zurück. Es ist die Monroe-Kelly-Doktrin, von Monroe und Kelly beschrieben, dass halt diese Volumina konstant sein müssen, wenn eine Raumforderung, zum Beispiel eine Dehnung, dazukommt, muss eines zumindest dieser Volumina an Größe abnehmen, damit eigentlich das System konstant bleibt. Sind diese Reserveräume, das heißt zum Beispiel gedrosselte Liquoproduktion, aufgebraucht, so steigt relativ rasch der ICP an. Wir sehen hier Volumen zu Druck. Wir haben in einem Bereich unter 10, 15 noch dieses kompensierte System. In diesem Bereich sind die Reserveräume aufgebraucht. Und dann steigt rapide der intrakranielle Druck an. Was geschieht weiter? Wir haben gesehen, Hirnödem führt irgendwann zum Anstieg des intrakraniellen Druckes. Sie kennen die Mechanismen der zerebralen Autoregulation, der zerebrale Perfusionsdruck als Differenz zwischen mittlerem arteriellem Blutdruck und ICP vermindert sich, wenn der Druck sinkt, gibt es eine zerebrale Vasodilatation, das heißt der zerebrale vaskuläre Widerstand fällt und ganz wichtig jetzt, es steigt dann das zerebrale Blutvolumen und dies führt zu einem weiteren Circulus vitiosus, das heißt noch zu einem steileren Anstieg der Druck-Volumen-Relation, das heißt der ICP und das erleben wir in der Praxis häufig, steigt dann zwischen 30 und 30 Gramm immens schnell, nicht mehr kontrollierbar, innerhalb Minuten auf Werte von 80. Also dieser Circulus vitiosus akzeleriert noch das ganze System, den ICP-Anstieg. Und nun komme ich effektiv zum intraabdominellen Druck, der spielt in diesem Bereich, in diesem Anstieg des zerebralen Blutvolumens eine große Rolle. Hier nochmals Volumen zu Druck. Wenn wir hier in diesem Bereich, in dem wir noch eine gute Compliance vom Volumen zu Druck haben, wenn wir in diesem Bereich mit guter Compliance einen Anstieg des zerebralen Blutvolumens haben, ist das bezüglich Auswirkungen auf den Druck nicht so schlimm. Der Druck steigt dann relativ geringer als in diesem Bereich. Wenn wir hier einen Anstieg des zerebralen Blutvolumens haben, dann kann dies den ICP, der schon in einem grenzwertigen oder erhöhten Bereich ist, von 20 und 25 drastisch erhöhen. Mit diesem Hintergrund habe ich dieses Dia gemacht, um eigentlich die Pathophysiologie IAP Einfluss auf ICP zusammenfassen. Der erhöhte intraabdominale Druck scheint primär den Druck im Thoraxbereich zu erhöhen. Es gibt tierexperimentelle Untersuchungen an Schweinen, bei denen Bloomfield gezeigt hat, dass wenn die Tiere thorakotomiert und perikardiopleurotomiert sind, dass diese Reaktion eigentlich blockiert werden kann. Wenn der Druck intrathorakal angestiegen ist, so führt dies zu einem Anstieg des zentralvenösen Druckes. Es gibt Daten, die zeigen, dass insbesondere auch der Druck in den Jugularvenen erhöht ist. Wenn dieser ZVD erhöht ist, führt dies zu einer Verminderung des venösen Rückstroms. Das heißt, jetzt sind wir bei diesem zerebralen Blutvolumen, das wahrscheinlich dann als Effektor nach gestiegenem IAP am wesentlichsten beeinflusst ist und der Anstieg des zerebralen Blutvolumens im geschlossenen Kompartiment, insbesondere bei schlechter Compliance, führt dann zum Anstieg des ICPs. Jetzt gibt es weitere Faktoren, die an diesen Größen noch Einfluss haben. Das heißt, wenn der PEEP aufgrund marginaler Oxygenation schon relativ hochgestellt ist und wir haben noch den IAP, der den Druck intrathorakal noch einmal erhöht, so ist das natürlich viel sensitiver, dass diese Kette eigentlich ihren Ablauf nimmt. Sind die Patienten schon relativ gut gefühlt, wie wir das zum Beispiel bei Triple-H-Therapie, bei Vasospasmus machen, so ist dieses System auch schneller zu triggern. Und hier, habe ich schon gesagt, kommt es auf den Bereich in der ICP-Kurve drauf an, wie die Compliance ist, ob dieser Einfluss auf den ICP des CBVs wirklich trägt, wirklich wesentlich ist. Es ist von Rosenthal noch ein weiterer Mechanismus postuliert, auch tierexperimentell untersucht. Er hat die Drücke gemessen im lumbalen Venenplexus von Schweinen und hat gesehen, dass dort der Druck bei erhöhtem IAP steigt und dass dies wahrscheinlich einen Einfluss hat auf den spinalen Subarachnoidalraum, dass dort eigentlich direkt die Liquoresorption spinal vermindert wird und dass der spinale Subarachnoidalraum liquokompatibel, haben Sie auch gesehen, dass dieses dann zunimmt und ebenfalls eine Rolle spielen soll. Ich zeige Ihnen noch einige Daten, die dieses Postulat letztlich unterstützen sollen. Tierexperimentelle Daten haben wir vor allem aus Mitte 90er Jahren, wo diese Korrelation ICP-IAP gezeigt wurde. Wir haben vor allem aus der Traumatologie, Schädel-Hirn-Trauma, Polytrauma-Patienten, diese Einzelfallbeschreibungen, die gezeigt wurden, dass wenn die Patienten mit einem hohen IAP aggressiv abgeführt wurden, dass dies zu einer relevanten ICP-Senkung geführt hat. Und letztlich haben wir diese wesentliche, erste systematische Untersuchung von Citereo, die sehr attraktiv ist, weil sie eben so ein einfaches Setting hat. Er hat Patienten genommen, die eigentlich nicht so sehr gefährdet waren, also isolierte Schädel-Hirn-Trauma-Patienten mittelschweren Grades mit stabilem ICP. Also er hat nicht Patienten in dem Sinne gefährden wollen, um sie da von 30 auf 50 ICP zu treiben. Und selbst bei diesen mittelschweren, stabilen Schädel-Hirn-Trauma-Patienten hat er gefunden, dass der ICP durch den IAP beeinflussbar ist. Er hat diesen Patienten einen Wassersack mit Wasser einfach aufs Abdomen gelegt und konnte zeigen, dass der IAP mit dieser Maßnahme signifikant gestiegen ist. Er konnte auch zeigen, dass der ZVD signifikant gestiegen ist, Druck in den Jugularvenen signifikant gestiegen ist und interessant, auch in diesem tiefen Bereich des ICPs, zwischen 10 und 15 hat dieser IAP-Anstieg doch eine signifikante Rolle gespielt. Eine oder mehrere wesentliche Pionierarbeiten hat auch Manu Malbrain gemacht. Er wird morgen sprechen, er versteht natürlich davon viel mehr an sich. Er hat eigentlich zuerst einmal gezeigt, wie bedeutend IAP-Werte nicht nur im Sinne eines Compartment-Syndroms über 30 sind, sondern auch leicht erhöhte IAP-Werte über 12 sind und hat auch in einer großen Kohorte gezeigt, wie häufig das effektiv bei internistischen und chirurgischen ICU-Patienten auftritt. Und er hat diese Arbeit publiziert mit 11 Patienten, mit ICPs und schädlichen Trauma-Patienten. Und auch bei diesen Patienten war auffällig, dass sowohl die ICP-Bereiche und die IAP-Bereiche relativ tief waren. Und man konnte eigentlich auch bei diesen tiefen Bereichen von IAP und ICP eine direkte Korrelation nachweisen. Das ist die negative Korrelation für den CPP und die IAP. Und seit dieser Arbeit, die eigentlich für uns klinisch eine Bedeutung hatte, muss ich sagen, therapieren wir auch IAP-Werte von 12. Und insbesondere, wir haben begonnen, eigentlich den IAP routinemäßig bei intubierten, beatmeten, hirndruckgefährdeten Patienten zu monitorisieren. Interessant noch in seiner Arbeit, er wird das wahrscheinlich morgen ausführlicher zeigen, ist, dass eine Relaxation dieser Patienten zu einem Absinken des IAPs und des ICPs geführt hat. Also auch die Relaxation hätte ich eigentlich in dieses Dia reinnehmen sollen. Dies mag auch eine Rolle spielen, ob dieser Zusammenhang IAP-ICP mehr oder weniger ausgeprägt ist. Ich komme zum Monitoring und werde da kurz drüber gehen. Er wird das morgen sicher auch zeigen. Wir monitorisieren den Blaseninnendruck mit diesem Fulle-Manometer. Das ist meines Wissens nach die billigste Methode und eigentlich vollkommen einfach. Also wir bauen diese Drucksäulen, diese Wassersäulen in den DK ein. Das wird eigentlich zwischen DK einfach eingebaut. Das ist ein Steigrohrprinzip, ganz banal. Man kann das der Pflege einfach instruieren und ist eigentlich ganz, relativ, ganz zuverlässig und einfach durchführbar. Manu Marbrenn hat zusammen mit Busion und mit Spiegelberg dieses kontinuierliche Monitoringgerät entwickelt. Über eine gastrale Sonde lässt sich eigentlich der IAP kontinuierlich monitorisieren. Also er hat hier einen Ballon an dieser gastralen Sonde, der aufgeblasen wird. Vorteil ist, dass Sie effektiv einen kontinuierlichen Wert auf dem Monitor kriegen können. Therapeutische Konsequenzen, die hat es effektiv. Also das ist nicht einfach nur ein zusätzliches Monitoring für uns, eben weil es hier nicht nur um Compartment-Syndrome geht, sondern da geht es auch um leichte Anstiege des IAPs. Wir behandeln IAP-Werte über 12. Ich finde, dass das Monitoring bei Risikopatienten, das heißt abdominales Trauma vor allem und schädliches Hirntrauma, aber auch zum Beispiel SABs mit Hirnödem, Barbituratkoma, Hypothermie, Darmparalyse, dass dieses Monitoring eine Pflicht ist. Auch andere Risikopatienten, sondern zum Beispiel Patienten, Schädel-Hirntrauma kommt rein, man sieht noch nichts im CT, hat aber möglicherweise Schädel- Injuries, könnte Hirnödem entwickeln, ist neurologisch nicht beurteilbar, es wird eine Laparoskopie durchgeführt. Meiner Meinung nach sollten diese Patienten sowohl mit, also sicher mittels ICP monitorisiert sein, weil sie eben Hirnödem entwickeln können und weil die Laparoskopie auch wichtig für Anästhesisten, sich dessen bewusst zu sein, weil die Laparoskopie durch eine intraabdominale Druckerhöhung und einen CO2-Anstieg eben effektiv einen grenzwertig erhöhten ICP verstärken kann. Bitte daran denken, wir haben viele Patientinnen, die von Kindheit an VP-Schanz haben. Diese ventrikuloperitonealen Schanz können durch eine intraabdominale Druckerhöhung eine nach Jahrzehnten Funktionstüchtigkeit, eine Dysfunktion erleiden. Also 15% aller Dysfunktionen bei jungen Frauen treten effektiv in der Schwangerschaft auf. Auch an diese Diagnose sollte bei neurologischer Verschlechterung von Hochschwangeren gedacht werden. Nun, ich komme zum letzten Bild. Für uns ist die neurointensivmedizinische Basistherapie viel wichtiger als irgendwelche spezifischen Therapiemaßnahmen. Meiner Meinung nach lässt sich so das Outcome viel, viel zahlreicherer Patienten verbessern. Sie wissen sicher, dass für uns diese Homöostase sehr wichtig ist. Dazu gehört die Normoxämie, um optimale Bedingungen für das Gehirn zu bieten, um sich zu erholen. Es gehört die Normotonie dazu. Wir vermeiden strikte Hypovolemie. Hypovolemie führt zu Vasospasmen. Es gehört die Normokapnie dazu. Wir vermeiden die unkontrollierte Hyperventilation. Es sind viele Arbeiten in den letzten Jahren erschienen, die gezeigt haben, dass Fieber das Outcome mittlerweile gezeigt bei allen Neurointensivpatienten verschlechtert. Es gehören sehr enge Grenzen für die Elektrolyte dazu. Blutzuckerwerte von 4 bis 7 wurde auch bei SAB-Patienten gezeigt, verbessern das Outcome. Und seit neuestem gehört, seit 2005 gehört bei uns eigentlich auch der normale IAP dazu. Hiermit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.